vom Urologen zum römischen Militärarzt. Hallo, ich bin Chris vom Podcast Gewandschmiede. In diesem Podcast geht es um Gewänder und Kostüme. Zurzeit machen wir ein Reenactment-Projekt in Zusammenarbeit mit dem römischen Freilichtmuseum Hechingen-Stein. Für diesen Beitrag habe ich einen Freund und Bekannten besucht, und zwar David Brix. Er stellt einen römischen Militärarzt dar. Wie ihr hört, sind wir schon wieder mitten in der Vorbereitung für unseren Auftritt, für unsere Reise zum Karneval nach Venedig. Im Hintergrund läuft unsere Stickmaschine und beendet die letzten Stickereien für unsere Kostüme und Gewandungen, die wir am Karneval shooten und tragen wollen. Zurück zu David. David stellt einen römischen Militärarzt dar, und auch im wirklichen Leben ist er das, was wir älteren Männer halt hin und wieder so brauchen, ein Urologe. Warum das in diesem Zusammenhang so wichtig ist, ganz einfach, dass David ein unglaubliches Fachwissen als Arzt hat und die Zusammenhänge der römischen Medizin und mit der heutigen Medizin super erklären kann. Dazu kommt noch eine humorvolle Art und eine tolle Erzählstimme, da man sich wegwerfen könnte. Also ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Viel Spaß beim Zuhören.
Also, mein Name ist David Brix. Ich bin niedergelassener Urologe in einer Kleinstadt in Süddeutschland. Und ich habe schon immer Interesse an der römischen Antike gehabt und überhaupt an Geschichte, aber speziell römische Antike, und bin über meinen Beruf als Arzt in die Richtung als römischer Medikus gerutscht und beschäftige mich so ein bisschen mit den inhaltlichen Themen. Was haben die Ärzte damals gemacht? Wie sind sie ausgebildet worden? Wie haben sie ausgesehen? Und was haben sie für Instrumente gehabt?
Gibt es da so eine Initialzündung, so einen Punkt, an dem du gesagt hast, ja, das würde mich jetzt interessieren, damit möchte ich mich tiefer auseinandersetzen?
Ja, vor allem das Thema des Alters als Darsteller eines römischen Legionärs. Da ich jetzt schon 53 Jahre alt bin, geht man als echter Legionär im Reenactment nicht mehr so richtig durch, weil man da schon längst pensioniert gewesen wäre. Als Arzt wissen wir aber, der älteste Arzt, von dem wir von einem Grabstein wissen, der im Dienst verstorben ist, war 83 Jahre alt. Da habe ich mir gedacht, dann kann ich noch 30 Jahre aktiv in der Darstellung sein.
Also 30 Jahre, da geht schon nur einiges, wenn man das jetzt mal so hochrechnet. Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Reenactment? Wann hast du angefangen, deine Ausrüstung zusammenzusuchen? Wie hast du da angefangen? Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du tatsächlich da Bücher gewälzt oder warst du bei irgendwelchen Veranstaltungen oder wie genau ist das vor sich gegangen?
Nee, eigentlich die Jungfrau zum Kind. Es hat mit Corona angefangen. Und zwar hab ich im Internet gesehen, dass es für Kinder eine Segmentata gibt. Und dann haben wir dem Sohn so eine Segmentata gekauft. Und dann hat er die angezogen. Und dann kam so die Frage, was hat man da eigentlich drunter getragen? Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen zu schauen, was gibt's denn da? Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und dann habe ich gesehen, dass es sowas auch im Internet für Erwachsene gibt. Und dann kauft man sich so was und stellt fest, das ist aber ganz schöner Murks, und dann macht man sich auf die Suche nach den vernünftigen Sachen. So hat das im Prinzip angefangen.
Ja, aber die Medizingeschichte, ich meine, du musst ja überhaupt, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch so verschiedene Punkte, die ich angefangen habe und Ideen gehabt habe, Druide, Kälte und dann jetzt auch Militär, wie du auch, habe ich gesagt, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen zu alt, und wir haben ja auch noch Gladiatorengruppe, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht eher Richtung Gladiator. Aber du musst dich dann ja zuerst irgendwie mit dem ganzen Thema auseinandersetzen und dir überlegen, okay, wo nimmst du deine Informationen zum Beispiel her? Für deine Darstellung. Ich meine, da musstest du ja auch irgendwie eine Idee und eine Inspiration haben. Das war ja jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach nur der Weg zu den Römern. Das wäre jetzt der Legionär, aber jetzt geht es ja jetzt noch weiter.
Ne? Es war dann halt eben die Sache, als Legionär war ich zu alt und dann habe ich eben angefangen, mich mit der Medizin zu beschäftigen. Und dank des Internets hat man ja Zugriff auf die gesamte Primärliteratur, die ich dann auch mehr oder weniger gelesen habe und in ganz Europa das Instrumentarium zusammengekauft habe. Also ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Und ich habe jetzt Leute in der Ukraine, in Deutschland, in Italien, in Spanien, überall, die entsprechenden Instrumente herstellen.
Ja, du hast dann ja irgendwie angefangen mit Recherchieren. Und auch, du musstest dir ja deine historischen Vorbilder holen. Die hast du im Internet gefunden.
Genau.
Und wer war das zum Beispiel?
Die Vorbilder. Naja, es gibt wunderbare Bücher über römische Ärzte mit den Lebensläufen und den Grabsteinen. Und da habe ich mir einen rausgesucht, an dem ich mich so ein bisschen orientiert habe, so was den römischen Namen angeht, was die Zeitstellung angeht. Und dann halt eben die Literatur, also vor allem die Primärliteratur der Römer selber, also vor allem Griechen und Römer, was sie dann gemacht haben. Also welche Operationen haben sie gemacht, welche Instrumente haben sie dafür benötigt. Und das ist so.
Hast du mal ein Beispiel dafür? Was sie zum Beispiel gemacht haben. Du hast uns ja auch was gezeigt, als wir haben ein Shooting gemacht in der Villa Rustica in Hechingenstein im Römischen Freilichtmuseum. Und da hast du ja ein paar Sachen dabei gehabt und hast sie auch demonstriert.
Ja. Naja, als Urologe machen wir beispielsweise Beschneidungen. Und die Beschneidung ist eine der ältesten Operationen, die überhaupt gemacht werden in der Menschheitsgeschichte. Und die zweite Operation, die genauso lang gemacht wird, ist die Trepanation, das heißt das Aufsägen des Schädels. Und das haben die Römer mit großem Erfolg ebenfalls auch praktiziert. Da gibt es Literatur zu, es gibt die Instrumente dazu. Und dann habe ich mir einen Schädel besorgt und habe den mal aufgebohrt. Und das ist eben das Spannende, dass man Literatur, die Suche der Instrumente und dann das, die praktische Archäologie wunderbar da kombinieren kann.
Das ist dann quasi die experimentelle Archäologie, dann in die Richtung geht es dann. Wie ist der Name von deiner Darstellung? Du hast jetzt vorher gesagt, du hast dich da an einen Arzt angelehnt und jeder Reenactor, der ein Vorbild hat, entsprechend, der hat ja auch einen entsprechenden historischen Namen. Wie ist denn der?
Der heißt Titus Aurelius Numerius und den Grabstein, den gibt es in Budapest.
Und was hat der jetzt zum Beispiel gemacht? Der war der Urologe oder war der andere Richtung?
Nein, der war römischer Militärarzt, mehr weiß man nicht, das ist halt das, was auf dem Grabstein draufsteht. Jetzt urologisch ist jetzt, haben die nicht so viel gemacht als römische Militärärzte, weil die Patienten einfach jung waren. Urologie ist ja vor allem auch ein Thema des älteren Mannes, aber man hat da beispielsweise Katheter gefunden, also aus Messinglegierung, Kupferlegierung. Und die haben schon differenziert zwischen Frauenkathetern, zwischen Männerkathetern. Und auch die Operation der Prostata war bekannt, also es ist publiziert. Und man hat auch die Instrumente dafür gefunden, allerdings nicht im Zusammenhang mit Militärlagern.
Welche Instrumente gab es denn eigentlich schon im Verhältnis zu heute?
Naja, im Prinzip sind die Sachen alle nur weiterentwickelt worden. Es gab, wie gesagt, Katheter, es gab Skalpelle, die sehen im Prinzip noch genauso aus, was die Griechen und Römer hatten. Nur wir haben es halt heute als Einwegmaterial mit Kunststoff und die Römer hatten es halt aus Bronze und Eisen.
Welche Bereiche haben denn die antiken Ärzte schon abgedeckt, die man heute noch kennt und welche gab es damals noch nicht?
Naja, im Prinzip der Mensch als solcher hat sich nicht wesentlich verändert in den letzten 2.000 oder 3.000 Jahren. Die Anatomie ist gleich geblieben und die Erkrankungen auch. Nur der Umgang mit den Erkrankungen, der hat sich geändert. Die Definitionen, die wir haben, sind andere. Wir können heute nicht so genau sagen, was die tatsächlich gemacht haben. Wir wissen aber, dass die Erkrankungen, die wir heute haben, auch damals schon aufgetreten sind. Was sich dramatisch geändert hat, sind die Medikamente. Früher gab es ja nur naturheilkundliche Möglichkeiten. Das gibt es heute auch noch, aber das hat sich doch massiv weiterentwickelt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Römer konnten zwar Operationen durchführen, also diese Art der Medizin, aber so die ganzen Krankheiten an sich, Viren, Bakterien, die waren ja noch nicht so bekannt. Da haben sie ja eigentlich eine ganz andere Theorie gehabt, oder?
Genau, also Infektionskrankheiten war ihnen unbekannt. Sie wussten, dass man sich die Hände waschen sollte, bevor man einen Patienten anfasst und nachdem er ihn verlassen hat, auch wieder. Aber sie wussten nichts von Bakterien. Also das hat natürlich auch die operativen Möglichkeiten dramatisch eingeschränkt, weil die nicht richtig steril operieren konnten. Also die Wahrscheinlichkeit einer auch erfolgreichen Operation anschließend infolge einer Infektion zum Opfer zu fallen, war enorm hoch. Und das steht auch in den alten Quellen drin. Das heißt, wenn man es vermeiden kann zu operieren, dann soll man das auch vermeiden.
Okay, also Hygiene war noch nicht so ein hoher Standard wie heute, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber naja, es gab doch eine Göttin mit einem entsprechenden Namen in die Richtung, oder?
Genau. Es gab die Göttin Hygieia, das ist die Tochter von Asklepios gewesen, die aber jetzt mit der Hygiene eine etwas andere Definition hatte. Hygiene meinte auch die allgemeine Lebensvorschriften, das heißt die Diätetik. Also was soll ich essen, um wie viel Uhr soll ich es essen, wie viel davon soll ich essen? Das war auch in der Hygiene mit dabei. Es waren vor allem Lebensvorschriften, die gemacht haben. Wir bezeichnen die Hygiene heute eigentlich im Sinne von Infektionsprophylaxe. Die antike Hygiene hat mehr gemeint.
Wenn wir jetzt schon mal bei der Götter sind, welche Götter waren eigentlich bei der Römer zuständig im Zusammenhang mit Medizin und welche Bedeutung hatten die bei der ganzen Behandlung?
Naja, einen erheblichen. Ohne Hilfe der Götter haben die sich wenig Chancen ausgerechnet. Es gab ein paar Hauptgötter, sage ich mal. Einmal Asklepios, dann Hygieia, aber auch Apollon als einer der 12 Hauptgötter waren nicht unwesentlich. Dann gab es noch viele andere, die bei Einzelproblemen angerufen wurden. Vergleichbar mit unseren heutigen Heiligen. Aber einen direkten, absoluten Heilgott gab es nicht.
Gab es auch irgendwelche Rituale im Zusammenhang mit irgendwelchen Behandlungen?
Es wurde gerne geräuchert. Also dem Räuchern hat man auch eine desinfizierende Wirkung zugeschrieben. Also in dem Sinn, dass irgendwie die bösen Geister oder Miasmen weggehalten werden. Aber direkte Rituale gab es nicht. Es gab eine Trennung zwischen der religiösen Heilung und der handwerklichen Heilung. Es gab ja die Asklepien als Vorläufer von den Krankenhäusern, aber es gab auch bestimmte andere Tempel, in denen beispielsweise Heilschlaf praktiziert wurde. Aber da streitet sich die Forschung, inwieweit das Hand in Hand gegangen ist.
Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie jetzt die Medizin beim Militär aufgebaut war im Vergleich zum Beispiel zu heute?
Naja, die hatten damals genau die gleichen Probleme gehabt wie heute. Das ist in erster Linie Personalnot. Man weiß nicht ganz genau, wie die Ärzte in der Antike ausgebildet wurden. Man weiß jedenfalls, dass zur Zeit von Augustus große Militärreformen stattgefunden haben, in deren Zusammenhang quasi ein stehendes Heer gegründet wurde. Und dieses stehende Heer hat Augustus relativ schnell festgestellt, dass ganz praktisch ist, wenn die auch gesund sind. Und das also in der Zeit, in der Augustus diese Militärreform gemacht hat, auch dann diese Krankenhäuser in den Militäreinrichtungen quasi aufgebaut wurden. Wie sind die jetzt zu den Ärzten gekommen? Da gibt es verschiedene Theorien. Einmal haben die wahrscheinlich direkt im Haus ausgebildet. Das heißt, wenn man Soldaten hatte, die sich als Sanitäter bewährt haben, dann hat man die quasi auf Fortbildung geschickt. So kann man das vielleicht vorstellen. Aber es gab eben auch die Möglichkeiten, qualifizierte Ärzte aus den damaligen großen Ausbildungszentren in Alexandria beispielsweise oder Delos oder Kos oder Epidauros, das waren die großen Universitäten, würde man heute sagen, sich da die Leute zu holen. Jetzt muss man sich nur überlegen, in einem kleinen Lager in Osterburken wird wahrscheinlich eher kein Arzt aus Alexandria gesessen haben, sondern die waren dann schon etwas besser bezahlt. Aber wer ist in die kleinen Lager gegangen? Und das werden dann schon eher im Haus Ausgebildete gewesen sein.
Kannst du mal deine Gewandung beschreiben? Wie bist du unterwegs als Arzt? Was trägst du denn? Ein Soldat, der trägt ja normal Rüstung, Segmentata. Und was ist so deine Gewandung?
Ja, was die Römer ja am liebsten getragen haben, war eine Tunika. Also trage ich auch eine Tunika. Die Tunika ist ein extrem vielseitiges Gewand, sage ich mal. Und im Sommer gibt es tatsächlich nichts Besseres, weil es einfach luftig ist. Und ich habe als Arzt auch Waffen, weil ich ja die Darstellung als Militärarzt mache. Und das ist dann im Prinzip ein Kettenhemd und auch ein Schwert. Aber jetzt kein Federbusch oder irgend sowas auf dem Helm. Aber man kann davon ausgehen, dass der römische Arzt ja nicht in erster Linie gekämpft hat, sondern die waren auch teure Spezialisten, die von den Soldaten auch besonders geschützt wurden. Und die sind wahrscheinlich eher im Lager geblieben. Also in der Linie haben die nicht gekämpft.
Du bist ja auch von Haus aus Mediziner. Wir haben jetzt ja auch gehört, dass es im Prinzip, also wir haben jetzt ja die Entwicklung bei den Militärärzten, aber kannst du vielleicht mal unseren Zuhörern einfach mal einen kurzen Abriss geben, wie die Entwicklung bis dahin war? Die Römer haben ja jetzt im Prinzip die Medizin nicht erfunden, die gab es ja schon vorher, schon. Es gab ja schon Operationen eben am Schädel schon in der Steinzeit. Kannst du einfach mal kurz einen Überblick geben über die Entwicklung bis zu den Römern?
Also die Medizin in dem Sinn, wie wir sie heute kennen, hat sich im sogenannten fruchtbaren Halbmond entwickelt, also was heute Iran, Irak ist, ist dann über Ägypten zu den Griechen und von den Griechen zu den Römern. Die Griechen waren jetzt die Ersten, die angefangen haben, sich wissenschaftlich mit der Medizin zu beschäftigen. Die haben also publiziert, die haben Bücher geschrieben, die haben ihre Erfahrungen niedergelegt, die haben auch Sektionen gemacht, vor allem an Tieren, nicht so viel an Menschen, und haben dann daraus Ableitungen gemacht. Die haben die medizinischen Instrumente entwickelt, die dann auch die Römer übernommen haben. Die Fachsprache der Medizin bei den Römern war definitiv Griechisch. Und erst so im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus haben die angefangen, Lateinisch zu schreiben. Allerdings waren es mehr Kompilationen, also es waren keine eigenständigen medizinischen Werke, sondern Zusammenfassungen von den griechischen Werken.
Gibt es irgendeine Errungenschaft oder Weiterentwicklung, die man explizit der Römer zuordnen kann in der Medizin? Oder sind die alle schon eher aus der griechischen Zeit?
Naja, die große Entwicklung der Römer, was die Römer perfekt beherrscht haben, war die Organisation. Die Krankenhäuser, das gab es so in Griechenland nicht. Also die Notwendigkeiten, stehendes Heer zu versorgen, auch medizinisch zu versorgen, das war neu bei den Römern. Das gab's vorher nicht und nachher dann auch ungefähr 2000 Jahre lang nicht, bis bei den europäischen Heeren quasi wieder das Sanitätswesen eingeführt wurde.
Okay, jetzt haben wir es von Lazaretten gehabt in den Feldlagern. Aber wie war es mit dem Pflegepersonal? Heute sind es ja gerne auch Frauen. Wie war das bei den Römern? Gab es auch Krankenschwestern? Gab es auch weibliches Personal? Oder hatten die so viele Männer, also rein männliches Personal?
Also von den Lazaretten im militärischen Zusammenhang gibt es keinerlei Hinweise auf Frauen, die dort beschäftigt gewesen wären. Man weiß von den Hierarchien, dass es Hilfspersonal gab. Das ist als Capsarius bezeichnet worden. Das waren aber Soldaten. Also das waren Männer, definitiv keine Frauen.
Gab es dann auch also Zivilärzte, wie war das dann? Gab es auch Fachrichtungen, gab es auch spezielle Ärzte auch für Frauen?
Also der römische Militärarzt hat natürlich, kann man sich so vorstellen, wahrscheinlich tagsüber in der Garnison gearbeitet und hat dann abends oder am Wochenende Privatsprechstunden angeboten für die Zivilbevölkerung. Zivilbevölkerung bedeutet natürlich auch, dass Frauen behandelt wurden, auch mit den entsprechenden Frauenkrankheiten. Und da gab es in der antiken Medizin durchaus große Fortschritte. Also Soranus von Ephesus beispielsweise hat ein Buch geschrieben, was quasi vom 2. Jahrhundert bis 1800, 1900 eins der Standardwerke gewesen ist, bis man das auf neue Techniken umgestellt hat. Weil einfach das Thema der Geburt, Entbindung und Frauenkrankheiten so ein großes Problem dargestellt hat für die Bevölkerung, dass es natürlich wesentlich war, sich als Arzt damit auch zu beschäftigen.
Wir hatten es ja vorher mal kurz von der Ausbildung. Und gerade hast du gesagt, Ephesus war ja auch eine Schule für Medizin oder beziehungsweise dort fand auch eine Ausbildung statt. Wie wurden eigentlich die Mediziner in der Antike ausgebildet?
Ja, wie gesagt, da streitet man sich ein bisschen drüber. Man weiß, dass es diese großen Ausbildungszentren gab. Man vermutet, dass es eine strukturierte Ausbildung gab, aus dem einfachen Grund, weil die medizinischen Instrumente, die man im Zusammenhang der Römer gefunden hat, relativ standardisiert sind. Das heißt, wenn ich die gleichen Instrumente in England oder in Nordafrika finde, dann sind die von unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten verwendet worden, aber alle haben das Gleiche wahrscheinlich damit gemacht. Also muss es eine standardisierte Ausbildung gegeben haben. Man versucht das so ein bisschen zu rekonstruieren, wie die ausgesehen haben könnte, aber ein absolutes Curriculum hat man leider nicht gefunden.
Heute ist es ja so, heute brauchst du ja im Prinzip Abi und dann gehst studieren. Wer durfte denn in der Antike Arzt werden? Aus welchen gesellschaftlichen Berufsgruppen? Wir hatten es ja vorhin mal von Sanitätern vielleicht. Wo waren die Ärzte denn noch angesiedelt?
Ja, grundsätzlich ist die römische Gesellschaft extrem hierarchisch gewesen und ganz oben standen die Senatoren, dann kamen die Ritter und dann kam der ganze Rest. Der Medizinberuf als solcher war nicht angesehen. Also die ersten Ärzte, die es bei den Römern gegeben hatte, waren vor allem Griechen gewesen und das vor allem Sklaven. Dadurch, dass sie dann erfolgreich gewesen sind in Rom, sind die dann Freigelassene gewesen und dann wurde der Beruf eben auch für Römer interessant, die dann durchaus in der Lage waren, auch in den Ritterstand aufzusteigen. Auch Leute aus dem Ritterstand selber haben sich teilweise dann für den Beruf des Arztes entschieden. Wer konnte sich diese Ausbildung überhaupt leisten? Das waren im Prinzip ja auch nur Leute, die Geld hatten. Die Universitäten waren nicht kostenlos, das musste man selber bezahlen. Und dann brauchte man natürlich auch eine gewisse Motivation, das zu machen. Also das war schon das Geldverdienen.
Danke, David. So, jetzt hoffe ich, dass dir unsere Episode gefallen hat. Wenn du Lust hast, bei uns mitzumachen als Gewanderter oder mit uns nach Venedig zu reisen, geht beides. Dann nimm doch einfach Kontakt mit uns auf, entweder über die Facebook-Gruppe Römisches Freilichtmuseum Hechen in Stein oder aber über unsere Facebook-Seite Erlebnis Venedig oder Erlebnis Fotografie oder aber auch über die Gewandschmiede. Ihr seht, bei uns gibt's immer Synergien zwischen den einzelnen Bereichen. Also wenn du auf irgendeines der Themen Lust hast, dann gerne. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, eine ganz tolle Woche. Bis bald, dein Chris.